Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Manche Menschen spielen ein Instrument, andere wiederum spielen Theater. Sie führen ein Theaterstück auf, sie schlüpfen in Rollen und stellen andere Menschen dar. Wieder andere spielen Fußball und versuchen Tore zu schießen oder Tore zu verhindern. Oder aber, und das wird wohl am häufigsten vorkommen, man setzt sich gemeinsam an einen Tisch und spielt zum Beispiel ein Brettspiel oder ein Kartenspiel. Miteinander oder gegeneinander spielen, alleine oder in Gruppen spielen. Über dieses Phänomen wollen wir heute an Heiligabend sprechen. Und zwar mit Professor Jens Junge. Er ist Spielewissenschaftler und Direktor des Instituts für Ludologie in Berlin. Guten Abend, Herr Junge.
Guten Abend, hallo.
Lassen Sie uns zunächst über das Miteinanderspielen sprechen. Gemeinsam wählen wir ein Spiel aus. Wir beginnen zu spielen. Wir kennen das Ende des Spiels nicht. Wenn wir also mit einem Spiel anfangen, welche Bedingungen liegen da gewissermaßen auf dem Tisch?
Naja, als erstes haben Sie genau diesen schwer manchmal fallenden Einigungsprozess angesprochen. Was spielen wir denn überhaupt? Wir Menschen haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse, ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und dort halt das passende Spiel für die dann zusammengekommene Spielrunde zu finden, das ist schon auch eine kleine Herausforderung.
Aber das wird in der Regel gelingen, weil man wahrscheinlich ja nur 2, 3 Spiele zur Auswahl hat und dann kann man sich wahrscheinlich relativ schnell einigen.
Also es ist tatsächlich so, dass in den deutschen Haushalten viel mehr Spiele halt so durchschnittlich liegen. Also mindestens 5. In 77% aller Haushalte gibt es ein Mensch ärgere dich nicht, in 70% ein Monopoly. Also diese Standardspiele sind tatsächlich weit verbreitet. Also zum Teil gibt es eben auch in buchfreien Haushalten aber Spiele.
Und es kann natürlich durchaus auch sein, dass ein neues Spiel unter dem Weihnachtsbaum liegt und da muss man sich erstmal gemeinsam die Regeln anschauen.
Oh ja, natürlich. Jedes Jahr kommen ja in Deutschland 1000 bis 1500 neue Brettspiele raus, die dann aktuelle Themen ansprechen, wie jetzt Spiel des Jahres, das einzelne Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres. Und da sind solche Naturthemen oder Arterhaltungsthemen inzwischen halt wichtig. Living Forest oder Cascadia sind so halt zum Beispiel zwei typische Familienspiele, wo es darum geht, dann halt zu verstehen, indirekt zu verstehen, welches Lebensumfeld braucht dann halt ein Tier, damit es sich da wohlfühlt. Und da gibt es dann halt eben entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten, dass man da halt Schutzräume sozusagen, Naturschutzgebiete und sowas halt aufbaut und so etwas. Also da kann sich jeder auch so ein Thema greifen. Oft ist es ja so, dass bestimmte Spielprinzipien einfach nur in andere Stories oder in andere Settings gepackt werden und man sich allein über dieses Setting unterhalten muss. Spielen wir gegeneinander oder spielen wir gemeinsam, kooperativ gegen das Spiel, das uns da irgendwie gemeinsam herausfordert? Das ist zum Beispiel eine Grundsatzentscheidung, die man am Anfang fällen müsste.
Lebensumwelt, damit haben Sie, Herr Junge, ein ganz wichtiges Stichwort genannt. Spielen bedeutet ja, die aktuelle Umgebung erstmal zu verlassen und in eine andere Welt abzutauchen. Was macht denn dieser Reiz aus, dieses Abtauchen in eine andere Welt?
Oh, da gibt es ja mehrere Motive, warum wir das gerne tun. Sie haben das ja gerade eben schon auch aufgezählt, dass wir Menschen da sehr kreativ und vielfältig dabei sind. Bewegungsspiele, Sport, Musik, Theater, Rollenspiele. Und bei den Brettspielen ist es halt so, dass wir auch in eine andere Welt eintauchen, die der Spieleerfinder uns gestaltet hat. Und das sind künstliche Herausforderungen. Und diese künstliche Herausforderung brauchen unsere Konzentration, brauchen unseren Fokus sozusagen, um das alles zu lösen, was da auf uns zukommt. Und das Spannungsverhältnis, die Ambivalenz wird es uns gelingen. Das ist erstmal ja auch eine Grundvoraussetzung, dass wir neugierig sind, was denn das Spiel uns liefert, was eben dort passiert. Und das Schöne eben, was dann wir nicht bewusst auch entscheiden, ist halt, aber dass wir in diesem Spiel auch anders sein können, dass wir dort eine ganz andere Emotionalität an den Tag legen können und rauskommen aus eben diesem kontrollierten Alltag, wo man doch weiß, wie man eben in der Familie, welche Rolle man dort eingenommen hat, wie man dazu funktioniert, wie man das im Job macht, wie man das im Freundeskreis macht. Aber in so einer Spielrunde kann ich mal plötzlich richtig, naja, platt formuliert, so die Sau rauslassen oder eben einfach auch mal gehässig sein, mal total fies sein. Ich würde niemals im echten Leben jemanden so in die Pfanne hauen, wie vielleicht halt im Spiel und da dann halt mal die Charaktereigenschaften des Gegenübers zu testen, wie der damit umgeht. Also wir sind in diesem neuen Erfahrungsraum, wenn wir dann halt in so eine Spielwelt eintreten.
Es gibt Regeln, wir müssen uns an die Regeln halten und wir testen diese Regeln dann aus, wir testen Grenzen aus. Bedeutet im Prinzip Spielen auch Lernen?
Spielen bedeutet auch Lernen. Wir können eben also adaptiv, also das heißt anpassend uns verhalten. Aber wenn Sie das so jetzt postulieren und sagen, wir würden halt uns immer an die Regeln halten, Natürlich kann man auch schummeln. Natürlich kann man auch Regeln im Spielprozess verändern und diskutieren, dass es dann doch wieder allen Spaß bringt. Warum muss ich immer, Mensch, ärger dich nicht spielen und jemanden rausschmeißen? Warum kann ich nicht einfach dann diskutieren und sagen, komm, machen wir doch, Mensch, freu dich raus. Also wenn ich dann auf jemanden halt treffe, dann schubse ich den 5 nach vorne, weil ich hier gerade eine 5 gewürfelt habe und ich schmeiße ihn gar nicht raus. Also ich kann natürlich auch Spielregeln variieren und kann halt sagen, das passt mir nicht und das begründen. Und das ist nachher der kreative Prozess. Mögen wir diese Regeln eigentlich? Und wir sind gerade in einer sehr wichtigen gesellschaftlichen Situation, wo wir ganz, ganz viele Gesellschaftsregeln, Verhaltensregeln, Konsumregeln, Produktionsregeln, ja, Energieverbrauch diskutieren müssen, neu aushandeln müssen, uns anders orientieren müssen. Mhm. Gerade diese Variabilität, das ist gerade auch das, was eben Brettspiele auch mitbringen können oder Spielszenarien mitbringen können, dass wir eigentlich Bestandsregeln hinterfragen und sind die eigentlich so gut? Können wir das nicht auch anders gestalten?
Man kann ja zum Beispiel auch begreifen, was es bedeutet, Allianzen zu bilden, gemeinsam ein Problem zu lösen.
Ja, also da ist auch vom Kreis der Jury Spiel des Jahres schon 2018 das Spiel Pandemic Legacy, ein klassisches, eben kooperatives Brettspiel, gekürt worden mit einem Sonderpreis, weil man dort eben gemeinschaftlich auch nur eine Pandemie halt bekämpfen kann. Das hat man dort in einem Brettspielerlebnis halt so nachspielen können, nichts ahnend, dass das 2020 eine wirkliche Pandemie gibt, ja.
Wie prägend ist denn die Kultur beim Spielen? Treten denn in anderen Kulturen andere Aspekte des Spielens, zum Beispiel mehr in den Vordergrund? Gibt es Aspekte, die weniger wichtig sind?
Oh ja, tatsächlich kann man sich die Anthropologen, die Ethnologen halt anguckt. Die haben da ganz tolle Sachen herausgefunden, wenn man kulturübergreifend sich Spielphänomene anguckt, dass es eben tatsächlich auch ganze Gesellschaftsformen und Kulturelemente halt gibt, die mehr kooperativ auch gerne unterwegs sind oder welche, die sehr auf Konflikt und Wettbewerb rausorientiert sind, wo das Thema Ellbogen und ich gewinne alleine im Vordergrund stehen. Also da kann man sich von den einfachsten kleinen Kinderspielen, was die auf der Straße miteinander spielen, nochmal fernab auch von Spielregeln, die nachher sich Spielerfinder ausgedacht haben, welche eigentlich Verhaltensweisen werden eintrainiert, welche Verhaltensweisen werden als positiv empfunden, wie habe ich mich eigentlich in so einem Spielprozess zu verhalten, das ist tatsächlich kulturell unterschiedlich. Wir Deutschen, wir lieben gerne alles, was sicher ist, wo es immer auch Erfolg gibt und wir irgendwie halt vorankommen. Das sind diese ganz klassischen auch Aufbauspiele, wo wir immer wieder Ressourcen kriegen, es immer weiter vorangeht und so weiter. Es ist für uns einfach nicht so schön, mehr Risiken einzugehen oder den Totalverlust in einem Spiel zu erleiden. Das ist im amerikanischen Sprachraum schon ein bisschen anders. Ich will nicht sagen, dass da der Pioniergeist oder dieses Wettbewerbsthema, aber vor allem doch da mehr im Vordergrund steht. Und da ist es selbstverständlich, dass ein Erdbeben, ein Hurricane auch mal in die reale Existenz und auch im Spiel alles vernichten kann. Das mögen wir Deutschen in unseren Brettspielideen und Konzepten gar nicht gerne.
Man könnte jetzt denken, dass mit der Digitalisierung und der rauschhaften Entwicklung der Games-Industrie die Brettspielbranche an Bedeutung verloren hat. Aber das stimmt, glaube ich, überhaupt nicht. Seit Jahren wächst diese Branche ganz offensichtlich. Haben Sie eine Erklärung dafür, Herr Junge?
Wenn wir 10-12 Stunden am Tag auf irgendwelche Bildschirme gucken, irgendwelche Displays vor unserer Nase haben, dann freuen sich Menschen, wenn sie abends mal wieder doch vielleicht oder am Wochenende im Kreis ihrer Familie, ihrer Freunde echte Menschen neben sich sitzen haben und auch halt den Angstschweiß des Nachbarn spüren, wenn er im Spielprozess ja irgendwie gerade zu verlieren droht oder was auch immer. Also wir haben ganz andere Themen, Gestik, Mimik, ganz andere Emotionalität am Spieltisch, als wenn wir da vor einem Rechner sitzen. Und dieses Menschsein zu spüren und dieses Miteinander zu organisieren und eben die höhere Emotionalität im Spielprozess zu erleben, das schafft man nicht in dieser Form, halt auch wenn es bei Multiplayer-Games natürlich auch manchmal hoch hergehen kann, aber dieses absolut menschliche Miteinander, das kann nur so ein Brettspiel halt liefern. Und ganz viele Menschen freuen sich dann, eine digitale Entgiftung abends organisieren zu können, Digital Detox, und mal im Freundeskreis zu kochen und zu spielen oder was man dann eben tut, um ja auch persönliche Gespräche zu führen, die man so halt jetzt wie über ein Chatsystem nicht initiieren würde.
Und in einem Spiel Glück haben oder Pech haben, das sind ja auch ganz wichtige Dinge, über die wir noch nicht gesprochen haben. Das sind zwei Standardbegriffe, glaube ich, oder?
Oh ja, also das Thema Zufall ist für ganz viele Spiele natürlich wichtig, dass ich nicht automatisch immer nur Strategiespiele auf den Tisch packe. Wenn man dann halt ein generationsübergreifendes Spiel, da gibt's auch ein extra Siegel dafür, jung und alt spielt.de, die vergeben das, dass also wirklich das Enkelkind mit Oma und Opa und den Eltern gut auch eben zusammenspielen kann, dass ich generationsübergreifend Spiele mal initiiere. Da kommt es drauf an, dass es natürlich unvorhersehbare Dinge gibt. Das ist das Thema Zufall, ob es der Würfel ist, ob es Ereigniskarten sind oder sonstiges, die Spielteilnehmer reduzieren. Dass nicht die großen Erwachsenen, die immer sagen, ja, du musst ins Bett und das darfst du nicht und die einfach mehr Wissen und mehr Stärke sozusagen auch ja darstellen, dass kleine Kinder im Spielprozess einfach merken, wir sind ja auf einer gleichen Ebene, egal wie gebildet und wie wichtig da jemand halt sonst so halt ist. Aber ich habe in diesem Spiel eine gleiche Voraussetzung und ich kann genauso gewinnen wie die. Und da brauche ich halt viele Zufallskomponenten im Spiel, dass es auch allen am Tisch Spaß bringt.
Sie sind, Herr Junge, Spielewissenschaftler. Wissenschaftler, die forschen ja. Welche Fragen beschäftigen Sie denn ganz aktuell?
Also, ich habe eine Brettspielsammlung, 42.000, die als Lehr- und Forschungssammlung halt mal zusammengetragen worden sind. Eine Sammlung de Cassan ist dort ein Hauptstamm gewesen. Und wir möchten gerne, dass die Deutsche Nationalbibliothek, die alle Medien sammelt, aber eben leider keine Spiele, anerkennt, dass es dort Autoren gibt, dass es Illustratoren gibt, dass wir jedes Jahr 1.000 bis 1.500 Neuerscheinungen halt haben und dass das als normales Medium, als Dialog mit der Welt, als Kulturgut anerkannt ist und auch zukünftig dort halt dann diese Bibliothek, ja, so eine private Sammlung oder eine wissenschaftliche Sammlung, ja, auch gerne mit übernimmt und im Sammlungskatalog eben dann auch eben Spiele wie selbstverständlich mit enthalten sind. Das ist eine organisatorische Thematik, aber um eben eigentlich auch solide und gut forschen zu können, braucht es erstmal auch überhaupt eine politische Unterstützung, eine Basis. Und da sind wir gerade mit der Deutschen Nationalbibliothek im Gespräch, weil zum Glück im aktuellen Koalitionsvertrag diese Hausaufgabe für die Nationalbibliothek dort erwähnt ist, politisch das jetzt endlich gewollt ist, dass auch Brettspiele als normales Medium anerkannt werden. Wenn Sie mich inhaltlich fragen, haben wir ganz viel damit zu tun, wie Spielprozesse und Spielmechaniken übertragen werden können auf natürlich ja schwer zu vermittelnde Inhalte. Wie kriege ich also komplexe Dinge reduziert, leichter begreifbar, weil wir in so einer komplexen Welt leben. Also komplexe Gesellschaften brauchen komplexe Spiele. Ja, wenn es um Umweltschutz geht, wenn es um Energiethemen geht, diese Herausforderung, die wir halt haben, wenn es um Organisationsformen auch in Unternehmen halt geht. Sie glauben gar nicht, wie viele deutsche Unternehmen noch sehr hierarchieorientiert auch entscheiden und gar nicht merken, wie sie halt mit ihren verkrusteten Bürokratiestrukturen Veränderung und Innovation, die nötig wären, verhindern. Und dort halt Spielelemente mit reinzunehmen, mit Spaß Veränderung zu organisieren, das sind zum Beispiel auch viele konkrete auch dann ja Beratungsaufträge, wo wir als Spielwissenschaftler gefragt werden, sagt mal, können wir da nicht was anders machen?
Spielen, andere Lebenswelten entdecken, anders sein können. Der Spielewissenschaftler Jens Junge war das, Direktor des Instituts für Ludologie in Berlin. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen guten Abend.
Vielen Dank, dass Sie das Thema Spiel so jetzt auch nochmal ja, ernster genommen haben und ich dafür ein bisschen werben konnte, doch ja das Spiel mehr zu hinterfragen und zu durchdenken. Vielen Dank.
Und ich werde mir vorstellen, dass wir beide wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch das ein oder andere Spiel beginnen werden.
Selbstverständlich.
Ohne Spielen sind wir einfach nicht in der Lage, den Jahreswechsel zu gestalten.
Spielen vermittelt Optimismus. Spielen macht uns variabler. Spielen tut uns einfach gut. Und Spielen macht uns, wenn wir das in eine kleine Formel bringen wollen, glücklich, gesund und schlau.
Herr Junge, Dankeschön.